Noch einmal Epheser Kapitel 3. Wir sind in der Mitte des Kapitels und beginnen zu lesen mit Vers 14. Epheser Kapitel 3, Vers 14. Aus diesem Grunde ist es, dass ich meine Knie beuge vor dem Vater unseres Herrn, Jesu Christi, von dem her alles in den Himmeln und auf der Erde, das einen gemeinsamen Vater hat, benannt wird, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben. Bis soweit zunächst. Wir haben manches bewegt in diesen Tagen und manch ein Begriff ist uns wichtig geworden, die Gnade, das Beten überhaupt des Apostels Paulus. In diesem Text bewegt uns, wie der Apostel Paulus betet. Und dann in Vers 16 beginnt er zu erzählen, genau was er betet. Wir können sehr viel lernen aus solchen Texten für unser Gebetsleben. Wie betet Jesus? Davon können wir lernen. Wie betet Paulus? Wie beten die anderen Apostel? Wie beten überhaupt Christen im Neuen Testament? Wie hat man im Alten Testament gebetet? Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, so Verschiedenes aufzuzählen und zu sammeln zu solchen Themen. Zum Beispiel, in welcher Haltung hat man gebetet? Und da findet man allerhand dazu. Nun, hier sagt der Apostel, dass er auf die Knie geht. Und das ist ein Ausdruck, den er gebraucht für das Beten. Wir wissen dann, was er auf den Knien macht, dass er betet. Das ist sein Anliegen, das wird bald klar. Aus diesem Grunde, das heißt aus dem Grunde, den wir besprochen haben oder aus den Gründen, die wir besprochen haben in diesen Tagen. Paulus ist gerufener Apostel Jesu Christi, betraut worden mit seiner Botschaft, ganz besonders für die aus den Völkern, das heißt außerhalb von Israel. Nun gehören die Israeliten auch zu den Völkern, so dass er auch zu ihnen geht, aber vornehmlich wurde er gerufen zu anderen Völkern. Und er hat ihnen mitgeteilt, dass sie genau wie die Juden ein Recht haben, an Jesus Christus zu glauben, der für Israel kam, um Israel zu retten. Die Schrift sagt uns ausdrücklich, dass Christus für Israel starb. Aber es wird klar, dass er nicht nur für Israel starb, sondern bereits im Alten Testament stand geschrieben, wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und die Zeit war jetzt gekommen. Und Paulus darf das anderen Menschen sagen, die dann gern das Wort Gottes hören. Man liest dann in der Apostelgeschichte, wie nach einem Gottesdienst in der Synagoge, wo Juden versammelt waren, dann Heiden oder Nichtjuden gebeten haben, dass auch ihnen diese Botschaft gesagt werde, möglicherweise sonderlich. Und dem ist er entgegengekommen. Er war ein Apostel für sie und hat ihnen gesagt, ihr dürft durch Jesus Christus ohne weiteres in die Gegenwart Gottes kommen, ohne dass ihr Juden werdet, ohne dass ihr nach Jerusalem reisen müsst, ohne dass ihr Opfer bringt und so weiter. Den Juden passte das nicht immer und es waren auch viele, die zu Christus gekommen waren und an ihn glaubten, die immer noch meinten, Israel sei das erwählte Volk und wer immer zu Gott kommen wolle, der müsste das über Israel tun, er müsste Israelit werden. Aber Paulus, das war ein Kampf in der ersten Zeit, aber der Heilige Geist hat in den Herzen und Sinnen der Gläubigen, besonders der Apostel, die Oberhand bekommen. Und es wurde klar, auch Petrus und Jakobus, den leitenden Brüdern, dass, was Paulus sagte, stimmte. Auch sie selbst waren nicht imstande gewesen, Gottes Gebote zu halten, und jeder war eigentlich absolut abhängig von Jesus und seinem Opfertod, um überhaupt gerettet zu werden. Durch den Glauben sind auch wir gerettet worden. Und nur durch den Glauben wurden dann andere gerettet. Diese Botschaft hat Paulus nicht Israeliten gebracht. Und er beugt jetzt seine Knie und betet für sie. Aus diesem Grunde, weil ich euch das Evangelium verkündet habe und weil ich da bereit bin, dafür zu leiden, bete ich jetzt als Gefangener für euch. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Er scheint zu betonen, dass Jesus Christus der Herr ist. Er macht klar, zu wem er betet. Manchmal machen wir uns selbst darüber nicht so viele Gedanken. Wir sind vielleicht im christlichen Rahmen aufgewachsen, haben von Kindesbeinen an das Evangelium gehört, und wir nehmen es selbstverständlich, dass man zu dem wahren Gott betet, der in der Bibel beschrieben wird. Aber in jener Zeit war das gar nicht so selbstverständlich. Die Juden waren eine Minderheit in der ganzen Gegend der Gesellschaft, der Kultur. Sie waren ein kleines Volk, obwohl verstreut. Sie machten schon Eindruck, und viele Heiden lernten das durch sie, dass es nur einen Gott gebe. Aber ansonsten hatten sowohl die Griechen als die Römer sehr viele Götter. Und das war im Allgemeinen die Kultur. Die griechische Kultur herrschte in der damaligen Zeit, auch die griechische Sprache im ganzen römischen Imperium. Auch in Rom wurde Griechisch gesprochen. Die Dichter, die Philosophen waren zum großen Teil griechisch. Die römischen Gottheiten wurden auch angebetet. Manchmal wurden die Namen ausgetauscht. Jupiter, Zeus, das waren dann die Hauptgötter. Man hatte sehr viele Götter, und manche konnten gar nicht verstehen, dass die Juden an einen unsichtbaren Gott glauben wollten. Titus, als er nach Jerusalem kam, war daran interessiert, was das denn für ein Gott sei, den man dort im Tempel anbetete. Und als man feststellte, dass in diesem inneren Raum nichts war, möglicherweise war sogar die Bundeslade in der Zeit schon weg, einfach ein leerer Raum, dann hat er sich wohl abgewandt, spöttisch, also nichts. Sie konnten sich nicht einen Gott vorstellen, den man nicht sehen könne. Allerdings konnten sie auch manche ihrer Götter nicht sehen, aber sie beschrieben sie, wie Menschen nun eben Götter beschreiben, als Supermenschen. Paulus legt Wert darauf, zu sagen, zu wem er betet. Und wir leben in einer Zeit, wo die Welt um uns her darauf drängt, dass jede Gottheit oder jedes höhere Wesen, das verehrt wird unter Menschen, gleichgestellt werde. Das ist der religiöse Pluralismus. Im Namen dieses Pluralismus, dieser Mehrheitsideologie, werden Christen unterdrückt, sie werden gedrängt, ausrangiert. Und wir bekommen das mehr und mehr zu spüren, eine Gesetzgebung nach der anderen. Das ist so eine Salamitaktik, ganz leise, und wir merken es nicht auf einmal, aber wir hören davon, und mehr wird der Name Christi aus der Öffentlichkeit verdrängt und darf noch in Räumen wie diesen Räumen verkündet werden, wer weiß wie lange. Es ist also nicht einfach, auch in unserer Zeit hierüber zu denken, es ist nicht selbstverständlich, dass wir den wahren Gott anbeten. In der Schweiz ist es verboten, der Öffentlichkeit kundzugeben, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott sei. Da herrscht schon sehr stark dieser Pluralismus. Der muslimische oder islamische Allah der soll also neben Gott, neben Jesus Christus, darf Mohammed stehen und so weiter. Wir sollten uns dieses zu Herzen nehmen und bereit sein, für den Namen unseres Gottes zu leiden. Und wir sollten ganz von ganzem Herzen dazu stehen, es gibt nur einen Gott und der ist nicht Allah. Und Mohammed ist nicht sein Prophet, sondern Jesus Christus ist sein Prophet. Er ist mehr als das. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Man kann sich das nicht vorstellen in manchen Religionen, dass Gott einen Sohn haben sollte. Wenn man aber glaubt, dass Gott die Menschen geschaffen hat, dann sollte es nicht mehr ein großes Problem sein, für Gott in die Haut eines solchen Menschen zu gehen. Auf jeden Fall haben wir nur ein Beispiel davon und das ist auch logisch möglich. Also logisch ist nichts einzuwenden dagegen, dass Gott einen Sohn haben sollte, obwohl man das nicht kapiert oder mitkriegt. Paulus sagt ganz schlicht zu diesen Leuten, die aus der Meergötterei in Ephesus kamen. Sie hatten zum Beispiel eine Gottheit wie die Diana, Artemis hieß sie auch, angebetet. Es waren andere Götter. Ephesus war eine religiös versumpfte, nicht nur moralisch versumpfte Stadt. Paulus sagt, wir beten jetzt zu dem Gott, den Jesus Christus hatte. Zu dem Gott und Vater unseres Herrn. Die Formulierung ist interessant. Sie setzt voraus, dass man über Jesus Christus zu Gott kommt. Zum Vater unseres Herrn kommen wir, als ob man diesen Herrn zuerst kennenlernen würde und dann zu Gott käme. Ja, und Paulus selbst, hat er nicht Gott kennengelernt, bevor er Jesus kennenlernte? Ja, das stimmt. Aber er stand nicht in Gemeinschaft mit diesem Gott. Und erst als Jesus Christus ihm begegnete, wurde Gott sein Vater im Geist und bekam er Gemeinschaft mit Gott. Erst durch die Begegnung mit Jesus Christus, durch den Glauben als ihn, als den gestorbenen und auferstandenen Retter, den verheißenen Retter. Und anschließend verkündete er, dass dieser Jesus, der ihm begegnet war, derjenige ist, von dem die Propheten immer gesprochen hatten. Und so ist Paulus selbst das sehr wichtig, dass man Gott als Vater, als echten Gott über Jesus Christus lernen kennt. Nun kommt noch eines hinzu. Paulus nennt Jesus Christus nicht nur Jesus oder Jesus Christus. Er nennt ihn zuallererst Herr. Das will manchen Christen heute nicht eingehen. Unser Schwiegersohn kam einmal mit einer Frage zu mir. Er arbeitete unter Studenten und Schülern auf der höheren Schule. Und sie hatten ein Heft, das sie zurzeit benutzten. Und in diesem Heft wurde eine Frage besprochen, die unter Evangelikalen in Nordamerika eine Streitfrage war. In unserer Gemeinde in Basel, unserer englischen Gemeinde, begegnet wir diesem Problem einmal ganz ziemlich massiv, als ein Bruder, der in einer Kindermission arbeitete, mit diesem Gedanken kam, dass man, es war eine überspannte, vielleicht kann ich es so sagen, Auffassung von gerettet werden durch den Glauben allein. Ich muss das erklären. Es gibt die Auffassung, dass man nimmt das, fasst das so eng, dass die Buße ausgeschaltet wird und die Herrschaft Jesu Christi. Das heißt, nur durch den Glauben allein wird man gerettet. Man braucht also nur zu glauben, dass Jesus Christus gestorben ist für einen und durch ihn wird man gerettet. Für uns ist es selbstverständlich, dass etwas hinzukommt und dass der Inhalt Glauben etwas mehr bedeutet, als was dieser Bruder wahrhaben wollte. Offenbar war in dieser Kindermissionsbewegung diese Lehre stark aufgekommen und sie war eigentlich ziemlich verbreitet. Und sie wurde in diesem Heft, das unser Schwiegersohn mir zeigte, dort behandelt, theologisch behandelt. Die Schrift macht sehr klar, dass zum Glauben die Buße gehört. Sie spricht davon, dass der Mensch umkehren muss. Wir nennen das Bekehrung, obwohl das griechische Wort ganz einfach Umkehr bedeutet. Und Umkehr ist ein ausgezeichnetes Wort im Deutschen, das diese Wahrheit klar macht. Umkehr ist die Verbindung von Abkehr und Hinkehr. Wenn wir uns vorstellen, dass Jesus hier steht und will, dass wir zu ihm kommen, und wir uns selbst dann vorstellen als Menschen, die auf die Welt kommen, als Sünder, dann dürfen wir von der Schrift her sagen, wir werden geboren mit dem Rücken zu Gott. Denn wir werden als Sünder geboren und müssen umkehren. Wir sind also von zu Hause aus, von Geburt aus, von Natur aus sündig und sind dabei, uns von Gott mehr und mehr wegzubewegen. Wir haben also ihm den Rücken gekehrt und laufen weg. Und nun lässt Jesus uns rufen hinterher. Sein Wort lässt er verteilen. Er gebraucht seine Kinder, um uns zu rufen und so weiter. Und wenn wir dann uns überlegen, wir hören das und wir werden bereit, auf diesen Ruf zu hören, was geschieht denn? In dem Moment, wo ich auf den Ruf hören will, geschieht zweierlei zur gleichen Zeit. Ich kann zwei Wörter gebrauchen und eins ist im anderen. Ich kehre um, ja, aber was geschieht bei dieser Umkehr? Ich kehre ab von dem bisherigen Weg, weg von Jesus Christus. Aber mit dieser Bewegung, Abkehr von diesem Weg, geschieht schon der Anfang einer Hinkehr zu ihm. Ich kann ja nicht hinkehren, ohne dass ich mich abwende. Wenn ich sage, ich kehre hin zu Jesus auf diesen Ruf hin, dann kann ich das nicht tun, wenn ich nicht abkehre. Die Abkehr liegt in der Hinkehr und die Hinkehr liegt in der Abkehr. Wenn ich jetzt diese deutschen Wörter austausche mit biblischen Begriffen oder solchen, die wir in der Bibel finden, dann können wir sagen, die Bekehrung findet statt durch Buße und Glauben. Bekehrung, Umkehr. Buße, Abkehr. Glaube, Hinkehr. Jesus spricht vom Hinschauen. Das ist eine Form von Hinkehr. Johannes Kapitel 3, Vers 15, im Blick auf die Schlange bei Mose im Alten Testament. Übrigens heißt es im Alten Testament, im Vertrauen hinschauen zur ehernen Schlange. Da ist der Glaube eingefasst in diesem Ausdruck. Also, man hört auf den Ruf und wir sagen, wir werden bekehrt oder wir kehren um durch den Glauben. Ja, aber du kannst nicht glauben oder hinkehren zu Jesus Christus, ohne abzukehren, das heißt Buße zu tun. Petrus gebraucht den Ausdruck in der Apostelgeschichte 2, Buße tun. Er spricht nicht vom Glauben, wenn die Israeliten fragen, was sie tun müssen auf seine Christusbotschaft hin. Er sagt, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich dann darauf taufen. Also er spricht nur von Buße, aber in der Buße liegt der Glaube. Man kann nicht sagen, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, ohne dass das im Zeichen eines Vertrauens geschieht, auf diesen Ruf, auf die Botschaft, auf die hin ich ja antworte. Ja? Ich tue ja Buße im Vertrauen darauf, dass ich zu Jesus kommen darf. Ich will nicht mehr diesen Weg gehen, ich will zu Jesus finden. Und so liegt der Glaube in der Buße. Oder wenn ich nur vom Glauben spreche, wie Paulus das beim Kerkermeister tut, in der Apostelgeschichte 16, der fragt, was muss ich tun? Diesem Heiden sagt er, glaube an den Herrn Jesus Christus. Der Mann war dabei, Buße zu tun, wusste aber nicht genau, wie das alles geschah. Paulus sagt, vertraue auf den Herrn Jesus. Das hat er gemacht in der Nacht und seine ganzen Handlungen legten Zeugnis darauf, dass er sich abgewandt hatte von seinem bisherigen Weg und dass er jetzt Jesus gefunden hatte. Und die Freude herrschte im Haus. Also der Glaube schließt diese Buße ein. Aber Buße heißt, dass ich nicht mich abwende von dem bisherigen Weg. Und der bisherige Weg steht, Und das ist klassisch, das heißt, Christen haben das immer so geglaubt. Menschen, die unbekehrt sind, die leben unter der Macht der Sünde, der Welt und des Teufels. Und das sind die drei Herren gleichsam, die man absagen muss, die abgesagt werden, wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt. Man kehrt ab von seiner Sünde. Man kehrt ab von der Welt. Man kehrt ab vom Satan, dem Ursprung. Dort fingen unsere Probleme an. Und er ist der Gott dieser Welt. Und wir wollen nicht mehr unter seiner Herrschaft leben. Wir wollen unter der Herrschaft von Jesus leben. Herrschaft, sage ich. Denn dort begann die Sünde. Die Sünde begann dort, wo Eva und Adam nicht mehr Gott als Herrn, als Autorität anerkennen wollten. Sie hörten lieber auf diese Stimme, es stellte sich heraus, das war Satan, sie hörten lieber auf diese Stimme als auf Gott. Und das ist ein Wechsel von Herrschaft. Eva und Adam haben sich bei dieser Versuchung, bei ihrer Reaktion auf die Versuchung, haben sie ihre Herrschaft gewählt, eine neue Herrschaft. Satan, auf den wollen wir jetzt hören, und sie wurden ihm hörig. Lieber wollten sie auf ihn hören in diesem Fall als auf Gott. Und diese Handlung ist tief hineingeschrieben worden in unser Wesen. Und sie ist das Wesen unserer sündigen Natur. Was sie dort taten, wurde Wesen ihres Wesens. Das heißt, sie haben sich von Gott abgewandt. Wenn wir jetzt durch Jesus Christus wieder zu Gott kommen wollen, unsere Sünde getilgt werden soll, unsere Schuld vor Gott, dann muss diese Tat von Adam und Eva bei jedem von uns rückgängig gemacht werden. Dort müssen wir hin. Das ist Buße. Das heißt, auf den Ruf von Jesus Christus, in der Begegnung mit ihm, in der Begegnung mit der Stimme von ihm, er lässt uns rufen, entscheiden wir, ob er jetzt doch unser Herr sein soll und nicht mehr Sünde, Satan und Welt, in welchen Formen ja diese Herrschaft sich bemerkbar macht, unser Problem. Wenn Jesus unser Herr wird, dann wird er dadurch unser Erlöser. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Jesus spricht davon in der Bergpredigt. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden zu mir kommen. Aber die, die es von ganzem Herzen sagen, die kommen zu ihm. Den Korinthern macht er deutlich, 1. Korinther 12, dass der Heilige Geist uns beibringt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wo das geschieht, da ist er im Raum. Der Heilige Geist, der mit der Schrift umgeht, der ruft Menschen, sich Jesus Christus untertänig zu machen. Das ist Buße. Und das tun wir im Vertrauen auf ihn, dass er ein guter Hirte ist, ein guter Herr, der uns die Sünde vergeben wird, sodass er uns zu sich, zu ihm kommen lässt und durch ihn dann natürlich zu Gott, dem Vater. So liegt also der Glaube in dieser Buße, die es mit der Herrschaft zu tun hat. Zurück zu unserem Schwiegersohn. Wir besprachen diese Frage und in diesem Heft wurde nun in einer Lektion geschildert, wie zwei namhafte Theologen dieses Problem behandelten. Ein amerikanischer Theologe auf der einen Seite, ein englischer Theologe auf der anderen Seite. Der amerikanische Theologe sagte, man wird gerettet nur durch den Glauben an Jesus Christus. Die Herrschaft Jesu Christi kommt hier noch nicht so zum Tragen bei der Bekehrung. Das kann später folgen. Es kommt dann ein Moment, früher oder später, wo man sein Leben dem Herrn Jesus ausliefert und Jesus Christus als Herrn anerkennt. Und diese Auffassung ist sehr verbreitet in evangelikalen Kreisen in Nordamerika. Sie kann eine stärkere Form annehmen, je nach Glaubensrichtung, aber das ist eine bekannte Form unter Evangelikalen, die auch nicht charismatisch sind. Es ist eine Form von einem zweiten Erlebnis. Also die Herrschaft Jesu Christi oder die Entscheidung für die Herrschaft Jesu Christi kann erst später erfolgen. So hieß es bei diesem Theologen. Und er ist ein namhafter Theologe und ich habe ihn persönlich kennengelernt. Er sprach in einer Konferenz für Missionare einmal zu uns. Eigentlich ein sehr guter Systematiker, aber jeder von uns kann irren und an dieser Stelle irrt er. Der englische Theologe behauptete, wie die Schrift das auch deutlich macht, dass man nicht zu Jesus Christus finden kann, ohne dass seine Herrschaft anerkannt wird. Und er fragte mich natürlich nach meiner Meinung und ich habe ihm gesagt, dass ich meine, dass der englische Theologe schriftgemäßer sei. Ich selbst habe das mal am eigenen Leib sehr stark erleben müssen. Ich hatte zu sprechen auf einer Freizeit und ich hatte auf dieser Freizeit diese Tatsache betont, dass die Herrschaft Jesu Christi zum Christsein gehört. Niemand kann Christ sein, ohne dass Christus sein Herr ist. Hinterher habe ich zum ersten Mal, denke ich war es, erlebt, dass man meinen Dienst, meine Verkündigung in Frage stellte. Und das war aber heilsam für mich. Drei Brüder kamen zu mir und wollten mit mir sprechen und nahmen Anstoß an dieser Formulierung. Das wäre die Jugend, es war eine Jugendfreizeit und ich hätte die Jugend überfordert mit dieser Botschaft. Das schmerzt natürlich, aber das müssen wir auf uns nehmen. Und es schmerzt auch, dass tiefgläubige Christen nicht merken, was eigentlich auf dem Spiel ist, wenn wir gerettet werden. Und die Jugend wird irregeführt, wenn sie meint, Jesus Christmann kann man so einfach links schnell annehmen als Erlöser und seine Herrschaft, ja, das kann noch auf sich warten lassen. Ja, was ist dann unsere Sünde? Wo kam die ganze Misere in der Welt dann her? Gerade davon, dass wir Gott ablehnten. Wie kann man denn zu Gott kommen, ohne dass seine Herrschaft anerkannt wird? Darum geht es überhaupt. Und Jesus Christus ist gekommen in die Welt, um diese Sünde, diese Schuld gegen den Vater, seinen Vater, aus dem Raum zu nehmen. Und wenn wir ihn als Herrn im Zeichen davon, dass er Gott ist in Menschengestalt, wenn wir diesen, der für uns starb, als den wahren Gott und Herrn anerkennen, dann ist der Weg frei, dann ist die Brücke geschlagen, zur Gemeinschaft mit Gott als Herrn und liebenden Vater, aber nicht ohne Jesus Christus. Er ist der Weg. Paulus macht hier wieder klar, dass er zum Gott, dem Vater, kommt, über jemanden, der Herr ist. Und der heißt Jesus Christus und kein anderer. Diese Person kann verschiedene Namen haben, das stimmt. Aber nicht verschiedene Personen können diesen Namen tragen. Nur einer darf diesen Namen tragen. Oder die Namen, die Erlöser bedeuten. Er ist der Erlöser, er ist Immanuel, Gott unter uns und so weiter. Aber es ist immer dieselbe Person, keine andere Person. Die Person darf nicht ausgewechselt werden. Die Namen, die für diese Person gebraucht werden, die sind reich und die helfen uns, diese Person zu verstehen. Aber es ist Gottes Sohn in Bethlehem geboren, auf Golgatha gestorben, der uns erlöst. Und zu diesem kommen wir zuerst und über ihn kommen wir zum Vater. Und das immer wieder. Paulus sagt zu den Kolossern, Kapitel 2, Vers 6, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm, so sieht euer Glaubensleben aus. Man kann alle Aspekte unserer Bekehrung nehmen. Und jeder hat seine Erlebnisse in der Bekehrung. Etwas steht da im Vordergrund. Bei mir war es ein Gebet. Beim anderen kann es etwas anderes sein. Man kann glauben, auch ohne zu beten. Das stimmt. Dann ist der Glaube, steht da im Vordergrund. Aber dieser Glaube muss im Zeichen der Buße stehen und so weiter. Also, was immer im Vordergrund stand bei dir in deiner Bekehrung, das kannst du hier hineinsetzen. Und Paulus sagt dir dann, so wie du dich bekehrtest, so wie du zu Jesus fandst, so wandle in ihm. War es durch Buße? Dann ist das Glaubensleben ein Leben der Buße. Immer wieder abkehren von dem, das zwischen mir und Jesus kommt. Oder Glauben. Das ganze Leben ist ein Glaubensleben. Wahres Gebet, das ganze Leben ist ein Gebetsleben. Das heißt, das woraus oder worin die Bekehrung besteht, das ist genau das, worin unser Glaubensleben besteht, unser Leben mit Jesus Christus. Es bleibt dieselbe Botschaft, es bleibt dieselbe Art und Weise, wie wir zu Gott kommen. Wir lernen also Gott kennen durch Buße und Glauben und leben dann so. Und Paulus betet so zu seinem Vater im Himmel, durch Jesus Christus. Er sagt den Ephesern das, damit sie von ihm lernen, wie sie beten können. Heute lesen wir das und wir lernen, wir besprechen das jetzt und wir lernen, wie wir zu beten haben. Wir wollen es gleich so tun, wie Paulus es tat. Ihn hat ja Gott erhört und sein Gebet bei den Ephesern zur Erfüllung gebracht. Aus diesem Grunde ist es, dass ich meine Knie beuge vor dem Vater unseres Herrn. Vater heißt, dass Jesus sein Sohn war. Auch wir sind seine Söhne, aber in etwas anderer Qualität, das ist klar. Jesus ist unser Bruder, aber wir nennen Jesus nicht unseren Bruder, er nennt uns seine Brüder. Das ist ein Unterschied. Eins folgt nicht aus dem anderen. Das heißt, nur weil er uns seine Brüder nennt, heißt nicht, dass wir ihn kumpelhaft unseren Bruder nennen dürfen. In einem respektvollen Sinne ja, ob von der Wahrheit her. Aber es bleibt dabei, dass er unser Gott und Herr ist, wie Thomas das anerkannte, als er ihn erlebte. Mein Gott und Herr. Das bleibt. Das ist Jesus. Jesus hatte Gott zum Vater und Gott hatte ihn zum Sohn. Und nun nimmt Jesus uns hinein in seine Gemeinschaft und sein Vater wird unser Vater. Und so werden wir Söhne und Töchter Gottes. Das kommt in der Luther-Übersetzung nicht so zum Tragen. Dort übersetzt Luther oft Kinder. Aber das griechische Wort ist Söhne. Und es lohnt sich einmal, dabei zu bleiben, dass wir wirklich Söhne und Töchter Gottes sind. Es wird noch ein Wort gebraucht, manchmal Sohnes, Stellung. Man übersetzt es schnell mit Adoption, obwohl das wiederum nicht das richtige Wort ist. Es kann das einschließen, aber das Wort selbst ist ein Wort, das in Beziehung zum Gesetz gebraucht wird. Und es ist etwas Wunderbares. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann werden wir gleich Söhne mit unserer Wiedergeburt. Wir sind Kinder, geistliche Säuglinge, aber in einem gewissen Sinne sind wir sofort mündig. Warum? Weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind als Unmündige. Galater 4, für die, die es später nachlesen möchten. Ab und zu lasse ich eine Schriftstelle hineinfließen, nicht, weil ich voraussetze, dass jeder von uns das kennt, sondern für die, die weiter studieren wollen oder sich vielleicht Notizen machen. In Galater 4 macht Paulus deutlich, dass Israel unter dem Gesetz wie Kinder war, die noch unmündig waren und sie brauchten eine strenge Führung, bis es dann so weit war. Paulus sagt, bis Christus kam. Und er bringt dann die Gnade und die Einbürgerung in die Familie Gottes durch den Heiligen Geist, durch den Einzug des Heiligen Geistes, den Geist der Sohnesstellung oder der Sohnschaft, nach Römer Kapitel 8, ist er der Geist, durch den wir anerkennen, dass wir Kinder Gottes sind oder Söhne Gottes. Wenn der Heilige Geist in so unser Leben kommt, dann ersetzt er die Herrschaft des Gesetzes. Vor dem sind wir unter dem Gesetz. Und das Gesetz spricht uns schuldig, weil wir ihm nicht nachgekommen sind. Mit Jesus Christus werden unsere Sünden vergeben. Wir kommen Wir hören auf, unter dem Gesetz zu leben. Wir leben jetzt aus der Gnade in der Familie Gottes. Und jetzt sind wir vollgültige, angekommene Söhne. In diesem Sinne, was die Gnade betrifft, gleich erwachsen. Nicht mehr unmündig unter Gesetz, sondern wir sind anerkannte Kinder Gottes als Söhne und Töchter. Wir sind Freunde von Gott, sagt Jesus. Er ist jetzt unser Vater in einem ganz besonderen Sinne. Auch im Alten Testament wird Gott Vater genannt. Israel kennt diesen Begriff. Gott sagt selbst, ihr seid Söhne des Gottes eures Herrn. Und er war ihr Vater. In Jesaja wird er als Vater angesprochen. Aber im Neuen Testament bringt Jesus uns die Vaterschaft nahe in einem ganz neuen Sinne, durch Erlösung, durch seinen Tod und Auferstehung und dann durch den Heiligen Geist speziell. Der Heilige Geist macht uns zu Söhnen und Töchtern in der Familie Gottes. Und nun werden wir geführt, gedrängt von ihm und sind nicht mehr unter dem Gesetz als Maßstab unseres Lebens. Alles das darf berücksichtigt werden, wenn Paulus hier sagt, aus diesem Grunde ist es, dass ich meine Knie beuge vor dem Vater unseres Herrn, und der heißt Jesus Christus. Jesus bedeutet Jahwe, das ist der alttestamentliche Name von Gott, der ewig Seiende. Er rettet, Jahwe rettet, Jesus. Ähnlich wie Jesaja oder Josua. Josua ist eine Formulierung, die vom Griechischen kommt, wie Joshua, das ist der hebräische Name, bedeutet dasselbe wie Jesus. Die englische Bibel hat sogar in Hebräer Kapitel 4, dürfte es sein, wo von Josua die Rede ist, da hat sie in der Übersetzung Jesus, ist derselbe Name. Aber dort sollte eigentlich Josua heißen, damit wir nicht verwechseln. Also Jesus ist der wahre Gott, der rettet. Josua trägt diesen Namen als Hinweis, als Zeugnis, als Bericht, als Botschaft. Oder Jesaja oder Hosea. Aber Jesus ist der gekommene Gott in Menschengestalt, der uns wirklich rettet. Christus heißt der Gesalbte. Im Hebräischen sagte man Meschiach. Er ist der von Gott bestimmte Erlöser der Welt, von Gott durch den Heiligen Geist gesalbt, um diese spezielle Aufgabe durchzuführen. Er ist der wahre Christus. Dieser ist es, der uns Gott zum Vater gemacht hat, der Gott uns zum Vater gemacht hat. Durch diesen betet Paulus. Dann heißt es in Vers 15, wenn er von Gott spricht, vor dem Vater unseres Herrn, das heißt Jesus Christus, er beugt seine Knie vor Gott, dem Vater, von dem her alles in den Himmeln und auf der Erde, das einen gemeinsamen Vater hat, benannt wird. Eine interessante Redewendung. Gott ist ein Vater. Wer etwas weiter zur Schule gegangen ist und auch etwas mit Naturwissenschaft, Biologie und Mineralienstudien und so weiter, oder Zoologie, das Studium von Tieren, mitbekommen hat, der dürfte wissen, dass alles, die ganze Schöpfung, aufgeteilt werden kann in Familien. Es gibt Pflanzenfamilien, es gibt Tierfamilien, es gibt diese verschiedenen Gruppierungen. Ich denke, es war ein schwedischer Wissenschaftler, der das einmal bei den Pflanzen entdeckte. Und seitdem ist es viel einfacher geworden, solche Studien zu betreiben. Man versucht dann, etwas Neues einzuordnen. Oder bei den Vögeln auch so, bei den Tieren. Ob sie in der Luft sind oder auf der Erde. Sie sind da in Familien, Spezies, also Sorten und so weiter, Arten. Man kann sie verschieden aufteilen in größere Kreise und dann wiederum in engere Kreise. Gott hat die Welt familienartig geschaffen, auch die Menschen. Zuerst war es eine große Familie von Adam her, und dann von Seth. Dann nach Noah wird sie aufgeteilt, sehr sorgfältig. Die Geschlechtstafeln dort zeigen uns dieses. Und die Naturwissenschaft oder die Anthropologie, das ist die Wissenschaft des Menschen oder die Geschichte des Menschen, das Wesen des Menschen, die hat erkannt tatsächlich, dass in den ganzen Rassen und Nationen, Völkern, ethnischen Völkern, das heißt natürlichen Volksgruppen, drei Hauptfamilien vorhanden sind. Alle Menschen sind einzuteilen in grundsätzlich drei große Familien. Natürlich ist die ganze Menschheit eine Familie, aber die nächste Aufteilung ist diese in drei. Genau wie die Bibel uns das erzählt. Nun nimmt Paulus Bezug darauf. Ihr könnt hinschauen, wo ihr wollt. Gott ist ein Vater von Familien. Und nun hat Gott eine neue Familie geschaffen. Durch einen neuen Menschen, Jesus Christus. Der ist der neue Mensch, der zweite Mensch. Er wird beides genannt. Und durch ihn entsteht die neue Menschheit. Die alte wird vergehen, diese neue, die bleibt ewiglich. Und der Gott, der alles einmal schuf, ist der, der diese Heilsfamilie entstehen lässt. Die Bibel macht überhaupt klar, dass der Gott der Schöpfung, der Gott des Heils ist. Jesus Christus, der Heiland, ist der Gott, der alles schuf. Oder in der Offenbarung, der Hirte der Gemeinde ist, Kapitel 2 und 3 der Offenbarung, dort ist die Seelsorge an den Gemeinden, dieser ist es, der die ganze Geschichte in seiner Hand hat, Kapitel 4 und 5. Dort wird die Geschichte der Menschheit, wie sie abläuft, von der himmlischen Warte aus einmal beleuchtet. Und Jesus hat das Heft in der Hand. Und er wird seine Gemeinde hindurchbringen durch die Geschichte dieser Welt, seien es Naturkatastrophen, seien es Katastrophen unter Menschen, politische, gesellschaftliche, was immer die Turbulenz und die Schwierigkeit dieser Weltgeschichte, Jesus bringt seine Gemeinde hindurch und am Ende bewahrt, gereinigt, geheiligt. Und dort entsteht dann das Halleluja, das Vierfache. Unser Herr ist der Hirte seiner Gemeinde und der unser Hirte ist, unser Herr, der ist der Herr der ganzen Welt. Mit anderen Worten, der uns führt von Tag zu Tag, hat all unsere Umstände, was immer politisch um uns hergeht, das ist alles in der Hand dessen, der unser Hirte ist. Und das tröstet. Dort herrscht nicht ein anderer Gott. Dort herrscht mein Gott, mein Vater, mein Hirte, bei dem mir nichts mangelt. Und ich darf wissen, was immer auf mich zukommt. Es ist alles in der Hand dieses Herrn. Gott ist ein Gott der Vaterschaft. Und er hat alles in seiner Hand. Und seine Familie ist ihm ganz besonders kostbar. Und er lässt alles andere, was geschieht, er nimmt das alles in Dienst an seine Gemeinde. Alles darf seiner Sache, seinem Königreich dienen. Ich beuge meine Knie vor diesem Vater, wo immer wir hinschauen, im Himmel, die Engel sind gleichsam aufzuteilen in Gruppierungen, Autoritäten, so weiter, erstrangige. Wir kennen etwas davon, nicht sehr viel. Auf der Erde, das kennen wir eher. Er hat alles, das einen gemeinsamen Vater hat, von ihm wird es benannt. Er hat es geschaffen, er gibt ihm Namen und unter der Herrschaft dieses Gottes stehen wir. Und zu diesem Gott kommt Paulus. Er sagt uns also nicht nur, wie er betet, auf den Knien, er sagt, zu wem er betet und dann teilt er mit, was er betet. Und bevor wir schließen, teile ich euch das mit, aber ab Dienstag will ich das dann näher in Alheim besprechen. Wenn ihr mitkommen wollt, kommt mit. Das ist allerdings eine gewisse Strecke von hier, kurz vor Bebra. Ein Sammelbegriff, Alheim. Einen eigentlichen Ort wie Alheim gibt es nicht. Das ist eine Gruppierung von Ortschaften. Also dort wollen wir weiterfahren mit dem Epheserbrief. Aber ich darf jetzt schon verraten, was in den folgenden Versen steht, das heißt, was Paulus betet. Er betet nach einem Muster: Heiliger Geist, Christus, der Sohn Gottes und Gott der Vater. Paulus schwebt immer wieder der dreieinige Gott vor. Das ist sehr wichtig, wenn wir als Christen unseren Weg finden wollen, dass wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun haben. Jeder hat seinen Platz in der Verwaltung der Dinge Gottes. Und er sagt, er bittet, dass der Heilige Geist Raum gewinne in unserem inneren Menschen, mehr und mehr hinein. Und dann setzt er ein Komma gleichsam: Christus wohnen zu lassen in euren Herzen. Beim Heiligen Geist hat er von Kraft gesprochen. Und das nimmt mich Wunder, und es ist natürlich eine wichtige Wahrheit, aber es erstaunt einen etwas, dass Paulus diese Kraft so stark in den Vordergrund stellt. Das ist nicht einfach eine Kraft, die man jetzt gleichsam einschalten kann, wie mit einem Knopf drücken. Darum geht es nicht. Auch in Kapitel 1 spricht er von Kraft, dass die Augen geöffnet werden sollen für die große Kraft Gottes. Es scheint, als ob Gott gerade in seiner Kraft von Paulus sehr stark herausgestellt wird. Das griechische Wort für Kraft ist nicht Dynamit. Dynamit kommt von Dynamis, aber das ist eine besondere Art von Kraft. Dynamis ist einfach Können. Gott kann. Und das stellt Paulus heraus. Was immer du willst, komm zu deinem Vater, und bei ihm ist Können genug für alles, was wir brauchen. Sogar dafür, dass Christus wohnt in unseren Herzen. Wir haben ihn als Herrn angenommen. Aber wohnt er, das wurde in der Einleitung betont, wohnt er wirklich Tag für Tag in jedem Bereich meines Inneren als Herr und als Heiland, in allen meinen Bewegungen? Das wird zum Ausdruck kommen in allen Aspekten meines Lebens, wenn Christus als Herr und König und als Heiland, als Vergebender, als Gnädiger in meinem Herzen wohnt. Inneren Menschen, das Herz ist der innere Mensch und der innere Mensch ist das Herz. In diesem Raum, in meinem Geiste, soll Christus wohnen, zu Hause sein, in Gedanken, Entscheidungen, Handlungen. Und dann spricht er von der Liebe, von der Kenntnis der Liebe Gottes und so weiter und endet mit einer sonderbaren Aussage: damit ihr gefüllt werdet in alle Fülle Gottes. Wir sollen gefüllt werden von Gott, aber wir können nie ganz mit Gott gefüllt werden, weil er viel zu groß ist für unsere kleinen Gefäße. Und doch sollen wir in unserer Fähigkeit, so wie wir sind als Gefäße, sollen wir ganz gefüllt werden mit Gott. Und das ist das Ziel des Gebetes des Paulus. Das sind hohe Gedanken. Und manchmal sind sie schwer nachzudenken. Aber ein Bruder sagte, auf solch einen Einwand, sagte er: du hast deine Bibel und du hast deine Knie. Gebrauche beide. Das hilft. Wenn ich persönlich in der Schrift forsche, persönlich auf die Knie gehe, dann kann der Herr mich in die Wahrheit führen, die er für mich bereithält. Vieles lerne ich von ihm direkt, vieles lerne ich von anderen Kindern Gottes. Und das ist auch bei euch so. Wollen wir weiter lernen, bis wir eines Tages uns wieder treffen? Vielleicht erst beim Thron Gottes. Ja? Jetzt wollen wir wieder beten. Dazu sind wir gerettet.